Zum Spannungsfeld göttlicher Wahrheiten wollen wir miteinander sprechen in dieser Abendstunde. Meine lieben Freunde, meine Brüder und ihr Heiligen und Gottgeliebten, es ist etwas Gewaltiges in dieser Welt der Lüge und des Scheins und des Truges, göttliche Wahrheiten zu schauen, göttliche Wahrheiten zu erfassen, göttliche Wahrheiten darzustellen, abzuglänzen und weiterzutragen an sichtbare und unsichtbare Mächte und Welten. Das ist etwas unerhört Großes. Und um diese zu erkennen, hat uns Gott sein Wort gegeben. Unsere Erkenntnis beruht nicht auf Einbildung, auf Autosuggestion, beruht nicht auf Visionen und Träumen, beruht nicht auf Geistererscheinungen und wer weiß was für Dingen, sondern unsere Erkenntnis, unser Glaube beruht auf den Verheißungen, auf den Zusagen des lebendigen und wunderbaren Wortes Gottes. Wir haben ja in unserer ersten Stunde am Montagabend versucht, etwas von dem Wunder des göttlichen Wortes aufleuchten zu lassen, indem wir sahen, dass in einer trockenen Aufzählung von Namen, Tiefen, Wahrheiten, Zusammenhänge, Programme Gottes mit seiner Schöpfung enthalten sind, wie wir sie nie erwartet hätten. Ich möchte heute Abend nun etwas sagen davon, dass die göttliche Wahrheit, das Wort Gottes, kein trockenes Nachschlagebuch ist. Wenn ich genügend Nachschlagewerke habe, dann kann ich so ziemlich alles wissen, was ein Mensch weiß. Wenn ich genug Lexika zur Verfügung habe, dann kann ich nachschlagen und über jedes Wort Bescheid wissen und beinahe jedes Kreuzworträtsel lösen. Rom in Afrika mit drei Buchstaben, da brauche ich dann nur mal nachzugucken und so weiter. Also, aber die Bibel ist kein solches Nachschlagewerk. Die Bibel ist kein Buch zum Kreuzworträtsel lösen. Die Bibel ist kein trockenes Telefon- oder Adressbuch. Die Bibel ist unendlich mehr. Die Bibel ist ein lebendiges Buch. Und wie in einem Lebewesen, etwa in einer Pflanze, Spannungen bestehen, dass die Kräfte und Säfte emporgehoben und verwandelt werden und dann in den Blättern und Blüten und Früchten sich auswirken und wie in einem Tierleib noch mehr als in einem Pflanzenleib und in dem Menschenleib noch mehr und in Gott, dem Vater, noch höher und wunderbarer im Sohn durch den Heiligen Geist Bewegungen und Spannungen sind, so auch im Wort und in denen, die durch das Wort und vom Wort leben. Ich hoffe, in dieser Abendstunde manchem Lösungen zu vermitteln, manchen aus Verkrampfungen herauszuhelfen, indem ich ihm zeige, die Spannungen, in denen du stehst, unter denen du heimlich leidest und nicht den Mut hast, das anderen zu sagen. In diesen Spannungen stehen wir alle. Auch ich, jeder, steht in diesen unerhörten Spannungen. Aber wir haben den Mut, diesen Spannungen mit ihren scheinbaren Widersprüchen, die uns zu zerreißen drohen, Seele und Geist, wir haben den Mut, ihnen ins Auge zu schauen und von Gott eine heilige Lösung dieser Spannungen, ein heiliges Ja zu geben, sodass er uns in dem Kraftfeld göttlicher Mitte hält, um nicht von den Spannungen nach den beiden Polen zerrissen zu werden. Ihr werdet mich gleich verstehen, wenn ich von diesen allgemeinen Einleitungen in den Text hineingehe, der uns leiten soll. Ich lese aus einem wunderbaren Textzusammenhang den letzten Teil. Der Textzusammenhang steht in 2. Korinther 6, Vers 4 bis 10. Und von diesem Textzusammenhang lese ich euch nur Vers 8b bis 10, also nur 2,5 Verse. Es handelt sich nämlich darin, worin beweist man, dass man ein wahrer Gottesdiener ist? Das ist die Frage. Und diese Frage wird mit 28 Antworten beantwortet. Das ist ja kein Zufall. 14 ist die paulinische Zahl und das Doppelte für die, die als Nachfolger in dem Dienst des paulinischen Evangeliums stehen. Das ist eine geheimnisvolle Zahlensymbolik, die durch die ganze Bibel geht, von der ich jetzt nicht viel sagen möchte. Dazu braucht man eine besondere Woche oder einen Monat, um in diese Dinge zu schauen. Ich will nur sagen, die Frage, worin beweist man, dass man ein wirklicher Diener Gottes ist, wird mit 28 Antworten geklärt. Und von diesen 28 Antworten will ich die 7 letzten nennen, worin man sich beweist als Diener Gottes. Nicht in seinem feinen Auto und nicht in seinem hohen Sparkonto und nicht in seinen eleganten Anzügen und nicht in seinem weltgewandten Auftreten und nicht in der Beherrschung des hebräischen und griechischen Urtextes und so weiter, sondern in ganz, ganz anderen Dingen. Ich darf aber einmal nur ganz kurz in 2 Minuten oder 3 diese 28 Antworten vorlesen. Und dann wollen wir uns fragen, aufgrund dieser göttlichen Anweisung, haben wir das in unserem Leben? Bruder und Schwester, die du dem Herrn dienst oder zu dienen glaubst, steht das in deinem Leben? Ich habe vor diesem Spiegel des Wortes Gottes manchmal schon meinen Bankrott Gott angesagt und habe gesagt, ich bin ein elender Tropf, aber kein vollwertiger Diener Gottes. Im Spiegel dieses Wortes, das sage ich euch ganz oft. Aber ich will es euch vorlesen und Gott segne uns, dass wir etwas verstehen. Und dann will ich die letzten 2,5 Verse, die letzten 7 Stücke, dieser 28 Stücke mit euch in dieser Stunde andeutend besprechen. Und hoffe, dass wir unsere Spannungen verstehen und dass wir eine wunderbare tiefe Führung und ein wesenhaftes Hineinschauen und Hineinwachsen in das Spannungsfeld, in das wir alle gestellt sind, erfahren dürfen. Das ist etwas Wunderbares. Die lieben Menschen unter uns, die noch keine Kinder Gottes sind, es sind wohl noch einige da, die werden nicht alles verstehen, das ist auch gar nicht schlimm. Aber wenn ihr spürt, hier tut sich eine ungeheure Welt auf, von der ich gar nichts wusste. Kein Film und kein Kriminalroman und keine Liebesgeschichte und kein Liebeserleben und kein Essen und Trinken und Rauchen und so weiter kann mir solche Kräfte, solche Freuden, solche Seligkeiten, solche Gotteswonnen, solche hineingehoben werden in eine höhere Welt verschaffen als das Wort Gottes. Wenn ihr das spürt, ohne alles zu verstehen, ist schon ein großer Gewinn. Dann kommt weiter in die Kreise der Gotteskinder und ihr werdet erfassen und werdet auch etwas von diesen Segensspannungen erfahren und glückselig werden. Das sage ich am Anfang denen, denen vielleicht manches zu schwer ist. Aber ich habe hier viele treue, wertvolle Gotteskinder vor mir, die ich nicht abspeisen darf mit oberflächlichen Wahrheiten. Ich lese also zunächst die 28 Beweisstücke für echtes Dienertum, für echten Dienst unserem Gott gegenüber. Wir erweisen uns als Diener Gottes. 2. Korinther 6, Vers 4. Wir erweisen uns als Diener Gottes. Nun kommen die 28 Antworten. In vielem ausharren. Oh weh. Drunter bleiben, ausharren. In vielem ausharren. In Drangsalen, in Einengungen gequält werden, eingesperrt sein. In Nöten, in Ängsten, in geschlagen werden. In Gefängnissen, in Aufständen, in Mühen, in Wachen, in Fasten. Hier sind sicher eine Reihe Leute, die haben das Wunder und die Segensquelle des Fastens noch nie erlebt. Nicht nur Fasten, indem man nichts isst und trinkt, sondern Fasten, indem man auf etwas verzichtet, um Jesu willen. Das ist eine Freudenquelle. Aber ich muss mich beherrschen, damit ich nicht auf diese Dinge eingehe. Ich lese weiter. Das war das 10. Stück, Fasten. in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut oder Geduld, in Gütigkeit, im Heiligen Geiste, in ungeheuchelter Liebe, in Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte, Ausgepeitschte und siehe, und nicht getötet, als Traurige, die sich alle Zeit freuen. Ihr werdet denken, so ein Blödsinn. Traurige, die sich alle Zeit freuen, das ist doch ein Widerspruch in sich selbst. Nein, nein, wir werden das gleich sehen. Wir sind die Traurigen und wir freuen uns alle Zeit. Und jetzt kommt das Letzte, oder das Zweitletzte, als Arme, die viel reich machen. Und jetzt kommt das 28. Als die, die gar nichts haben und das All leiten, gewinnen, bezähmen, beherrschen und vollenden. Das sind die Bedeutungen des Wortes, das hier steht. Jetzt muss man mal Luft haben, holen, wenn man so einen Abschnitt liest. Und ich will aus diesen 28 Antworten die 7 letzten euch noch einmal vorlesen und dann mit euch besprechen. Und da steht ihr mittendrin im Spannungsfeld göttlicher Wahrheit. Da lernt ihr den Jammer und das Elend und den Bankrott eures Lebens, du deines Lebens und ich meines Lebens, begreifen. Und dann zeige ich euch, was wir zu gleicher Zeit sind. Denn ein Spannungsfeld wird ja von zwei Polen angezogen. Die Welt und die Kreisen, die werden ja gleichzeitig angezogen und gleichzeitig durch die Zentrifugalkraft weggeschleudert. Und erst die Kombination, die das Zusammenwirken dieser beiden Kräfte, der Anziehungskraft und der Abschleuderungskraft, erst die bewirken Leben und Bewegung. Und so wird dein Gottesleben, Bruder und Schwester, gezeugt durch den Jammer und das Elend und den Bankrott, den du jeden Tag und jede Nacht in dir neu entdeckst. Und durch die Hoheit und Würde und unbeschreibliche Seligkeit, die dir gehört, die Gott dir gegeben hat und die Gott anerkennt und die unsichtbaren Welten sehen, von der du vielleicht noch gar nichts weißt, obgleich sie dir gehört. Ihr seid Millionäre und wisst das nicht. Ihr seid das Höchste, was es gibt im Universum, hoch erhöht über die Engelfürsten, und glaubt es nicht. Und ihr seid die Elendesten und Bankrottesten. Und euer dummer Hochmut gibt das nicht zu. Und doch ist beides wahr. Und erst diese beiden Dinge ergeben das Kraftfeld der Mitte und ergeben die heilige Spannung der Wahrheit und heben euch hoch empor in die volle Erlösung. Und dazu segne Gott dieses Zeugnis. Was sind wir? Ich will nicht vorne anfangen. Menschen, die ausharren, Menschen in Drangsal, in Nöten, in Reinheit und so weiter. Das würde viel zu weit führen. Ich nenne die 7 letzten Stücke und sage, wir sind Verführer und doch Wahrhaftige. Wir sind zweitens Unbekannte und Wohlbekannt. Wo und von wem werden wir gleich hören? Drittens, wir sind Sterbende. Und von einem unzerstörbaren Gottesleben durchpulst und erfüllt. Viertens, wir sind zu Gezüchtigte, wie Kinder und Verbrecher behandelte. Denn das Wort züchtigen ist etwas, was für die Kinder gilt, wenn sie geschlagen werden, und für die Verbrecher. Die werden ja ausgepeitscht, Feuer. Gezüchtigte und werden nicht getötet, denn viele kamen um bei den Züchtigungen. Fünftens, wir sind Traurige. Und alle Zeit freudig. Du bist ein Mensch, in dem Traurigkeit und Not ist. Du bist ein Mensch, in dem eine tiefe, bleibende Freude sein kann, wenn du dem Wort Gottes glaubst. Wir sind sechstens armselige Bettler. So heißt das Wort. Und dabei sind wir Plutokraten göttlicher Reichtümer. Das heißt, wir machen die anderen reich. Es gibt in der Welt nur einen einzigen Reichtum. Den haben nicht die Amerikaner und haben nicht die Russen. Und nicht, den hat nicht Indien mit seinen Schätzen. Den haben wir, die wir glauben. Wir sind deshalb die Plutokraten, die aufgrund des Reichtums herrschen dürfen. Und wir sind siebtens solche, die gar nichts ihr eigen nennen, die alles herzugeben bereit sind, Bankrotteure vor Gott, und solche, die gleichzeitig das Weltenall besitzen und gewinnen, bezähmen, beherrschen und vollenden. Das sind wir. Beides, das sind ja Widersprüche, wie sie gewaltiger gar nicht gesagt werden können. Und das sind wir. Lass dir jetzt sagen, mein Bruder und meine Schwester, wie armselig du bist und wie dich andere Menschen betrachten und wofür du dich selber hältst in stillen Stunden, wenn du deinen totalen Bankrott erklärst. Lass dir das sagen. Und wenn du dazu Ja sagst und diese Demütigung hinnimmst, dann kann Gott dich hineinheben in das, was du wirklich und wesenhaft bist und ewig sein wirst. Ich halte mich genau an das Wort Gottes. Ich lasse meiner Fantasie keinen Spielraum. Das wäre mir Sünde bei der Wortauslegung. Ich halte mich an jedes Wort und bezeuge es und möchte es euch einprägen, einbrennen, auf dass ihr daran genäßt, und zwar das Wort nach seinen beiden Seiten. Nach seinen beiden Seiten. Sowohl nach der totalen Verdorbenheit deines natürlichen Seins, als auch nach der Zielerreichung der heiligen und wunderbaren Reichtümer Gottes, die dir gehören. Dir als Erstling. Gehen wir nun auf die einzelnen Stücke ein. Erstens, wir sind Verführer und doch Wahrhaftige. Das ist das Erste. Im Psalm, Vers 8b und 2. Korinther 6. Das Wort für Verführer, das heißt wörtlich übersetzt Irrsterne. Das steht im Urtext Planoi. Wir sind Irrsterne oder Verführer. Die Welt betrachtet uns für Raketen, die da in der Luft rumspucken, aber aus lauter Blödsinn, kommt gar nichts dabei raus. Oder Verführer. Der Herr Jesus wurde von seinen Anklägern genannt, dieser Verführer. Und als er tot war, da haben die Pharisäer gesagt und die hohen Priester, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer, nämlich Jesus, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tage, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volke sagen, er ist von den Toten auferstanden. Dann wäre die letzte Verführung noch ärger als die erste. Wenn also verkündigt würde, der ist auferstanden, das wäre eine noch größere Verführung dieses Verführers. So wurde Jesus genannt, jener Verführer, jener Schwindler, jener Gauner, jener Betrüger. Das ist etwa das Wort. Und so nennt uns die Welt. Bist du damit einverstanden? Dieser Schwärmer, dieser Heller, dieser Schwärmer, dieser Fantast, dieser Fanatiker. Bin ich schon oft betitelt worden. Da war ich in guter Gesellschaft, denn der Herr Jesus wurde genauso genannt und der Apostel Paulus auch. Brüder, unser Hochmut will sich das nicht gefallen lassen. Aber in den Augen der Welt sind wir Verführer, aber zugleich sind wir Wesenhafte oder Wahrhafte. Das einzig Wesenhafte und Wahrhafte, was es in der Welt gibt, das haben wir. Wir sind keine Verführer. Wir sind die, die der Welt das Leben bringen, die der Welt das Heil bringen, die der Welt das einzige Licht, die einzige Kraft, den einzigen Trost, das einzige Glück, das einzige Heil bringen, welches heißt Christus.
Wir sind Christusträger. Unser Herz brennt von Christus. Und beide Stücke, beide Benennungen gehören zusammen. Verführer sind wir und doch wahrhaftige. Verführer bei der Welt und wahrhaftige bei Gott. Und in dem Maß, wie du zugibst, ja, ich bin eigentlich ein armer Tropf. Und ich weiß nichts und ich habe nichts und ich bin nichts und kann nichts. Ich bin eigentlich ein Bankrotteur. Und ich weiß ja den Weg selber nicht, ich kann nicht anderen den Weg führen. In dem Maße werden wir Wesenhafte, von Gott Erfüllte und Beauftragte. Zweitens, wir sind Unbekannte und Wohlbekannte. Wohlbekannte. Wir werden uns darin einig sein, dass der größte Mensch, der je auf Erden lebte, der Herr Jesus war. Er war der Gottmensch. Er war Gott selbst. Und Mensch zugleich. Und Jesus war bei seinen Zeitgenossen und in der zeitgenössischen Weltliteratur so gut wie völlig unbekannt. Wurde gar nicht genannt. Es gab ein, zwei Andeutungen. Man findet ein paar gekreuzigte Esel eingeritzt in Steine zur Verhöhnung dieses Betrügers, dieses Jesus von Nazareth. Aber sonst war er ein Unbekannter. Und genauso der Apostel Paulus, ein Unbekannter. Der Mann, dem das Größte anvertraut wurde, was je einem sterblichen Sünder anvertraut wurde, das Heil und die Vollendung des Weltenalls, das wurde dem Apostel Paulus anvertraut durch den verherrlichten Christus. Und dieser Paulus war auch ein Unbekannter. Es gibt einige wenige Andeutungen und es gibt sogar Beschreibungen von diesem Paulus. Es gibt sogar Beschreibungen in weltlichem Schrifttum. Ich habe mal eine gelesen. War mir sehr interessant. Ein kleiner Mann mit O-Beinen und einer Glatze, der nicht gut sprechen konnte. So wieder dargestellt. In zeitgenössischen Beschreibungen. Unscheinbar. Kein glänzender Redner, keine Hülle von Gestalt, der nun da. Nein, so war er nicht. Zartkrähe wurde er genannt. Schwätzer auf dem Areopark in Athen, auf dem Marktplatz, wo die Philosophen sprachen. Meine Freunde, wir sind die Unbekannten und wir sind bereit, das zu bleiben. Wir haben nicht den Wahn, dass unser Name überall genannt wird und wir mit großen Zahlen um uns schmeißen und wir unsere begeisterten Zuhörer, wenn wir sie auffordern, die Hände in die Höhe zu heben, mit Blitzlicht fotografieren und so weiter. Das machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir wollen gern Unbekannter bleiben. Aber wir sind bei Gott. Wenn wir uns ihm beugen, wenn wir unser Nichts, wenn wir unser Verlorensein, unsere Armut ihm immer wieder weihen, sind wir Wohlbekannte. Das Wort Wohlbekannte heißt eigentlich hinterdrein merken. Wir sind Leute, von denen man hinterher merkt, was sie waren. Ich will euch mal dafür ein Wort vorlesen aus den Sendschreiben, wo wir das erkennen können. Offenbarung 3, Vers 9, da steht das köstliche Zeugnis: Ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen, sagt der Herr Jesus. Ich werde sie zwingen, wörtlich heißt, ich werde veranlassen, ich werde zustande bringen, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen. Philadelphia. Und hinterher merken, dass ich dich geliebt habe. Einmal wird die Welt merken, wie Gott uns geliebt und gesegnet hat als seine Erstlinge. Jetzt nicht, jetzt sind wir Unbekannte, aber einmal später sind wir Wohlbekannte. Da wird jedes Wort, das du in Schwachheit geredest, da wird jeder Segen, den du ausgesprochen hast, über denen, die dir fluchen. Da wird jede Güte, die du denen erwiesen hast, die dich hassten und verfolgten, die wird hinterdrein gemerkt. Hinterdrein merken, heißt das Wort. Da wird der Tonfilm laufen. Dann wird das im Tonfilm einmal laufen, was jetzt in deinem Herzen vorgeht. Ob du jetzt sagst, ja Herr, dazu will ich auch gehören. Oder ob du sagst, ach, was ein Blödsinn. Das wird einmal offenbart. Die Gedanken und Entschließungen der Herzen werden offenbar, steht geschrieben. Es gibt einen Tonfilm des Lebens auf einer Breitwand, dass wir staunen werden. Da ist das, was das armselige Theater der Erde, was wir jetzt sehen, das ist ein Dreck, ein lächerlicher Tanz gegenüber dem, was einmal kommt. Das werden wir erleben, so gewiss, wie wir uns jetzt in die Augen schauen, meine Brüder. Denn es ist nichts verborgen, auch nicht, was du jetzt denkst, außer damit es offenbar wäre. Und das geschieht bei den Gläubigen vor der Preisrichterbühne und das geschieht bei den Ungläubigen vor dem großen weißen Thron. Nur haben wir den Vorteil, dass wir jetzt alles, dessen wir uns schämen müssten, unter die sündenauflösende, vernichtende Kraft des Blutes Christi bringen können, was die Welt nicht kann, weil sie nicht an diese Kraft des Blutes Christi glaubt. Deshalb werden wir einmal, wenn wir alles, was Gott nicht gefällt, unter die sündenauflösende Kraft Christi, seines heiligen Blutes und seines heiligen Geistes bringen, werden wir uns einmal nicht schämen müssen, auf dass wir nicht beschämt werden, wenn er kommt. Brüder, was ist das ungeheuer groß? Was ist das ernst? Was ist das gewaltig? Da sollte man den Leuten in die Ohren schreien, dass ihnen in die Ohren gellen. Aber sie verstehen es nicht. Das war das Zweite. Das Erste war Verführer und Wahrhaftige. Das Zweite, die zweite Spannung, war Unbekannte und Wohlbekannte. Und die dritte Spannung lautet Sterbende und siehe, wir leben. Wir leben. Meine Freunde, wir sind hier Sterbende. Dass wir das körperlich sind, brauche ich euch nicht zu beweisen. Wir werden jedes Jahr älter, hinfälliger, der Leib zerfällt, das Gedächtnis wird schwächer, das Gehör, das Auge und so weiter. Wir sind absterbende Menschen. Wenn wir nur das sehen, dann packt uns ein Taumel der Begierde mit dem Rest unserer seelischen und leiblichen Kräfte von dieser Welt noch zu genießen, was irgendwie genießen können. Und so leben die meisten. Die meisten Menschen, die sind von einer brennenden Begierde erfüllt. Sie merken, mein Körper zerfällt, meine Kräfte lassen nach. Die Spannungen, die uns zum Sündengenuss notwendig sind, Fressen und Saufen und Unzucht und so weiter, die Spannungen werden immer schwächer. Und da packt sie ein Taumel, eine Gier. Ich war jetzt, wo war es nur, mit einer Amerikanerin zusammen. Und die sagte mir, ja, sehen Sie, in Amerika haben die Menschen eine Hauptsorge, dass sie für jünger gehalten werden, als sie sind. Das ist ihre Hauptsorge, Männer und Frauen. Und hat mir dafür Beweise gegeben, das war mir sehr interessant. Oh, ich schäme mich nicht meines Alters. Ich freue mich, dass ich im 66. Jahre stehe und dass ich keine 66 Jahre mehr auf dieser blöden Erde herumtappen muss. Freue ich mich. Aber der natürliche Mensch, der kann es nicht verwinden. Wir sind Sterbende. Das Wort heißt eigentlich Absterbende, die auf dem Weg zur Hinrichtung geführt werden. So wurde das Wort damals gebraucht. Ich halte mich eng an das Wort Gottes. Wir sind auf dem Weg zur Hinrichtung. Wir sind auf dem Weg des Absterbens. Das sind wir nach Leib und Seele. Aber wir haben ja auch den Geist. Wir haben ja Geist Gottes in uns. Und dieser Geist Gottes, dieses Gottesleben, das bringt uns ja in einen Zustand, dass wir immer jünger werden, dass wir immer größere Welten und Weiten und Segnungen und Herrlichkeiten in uns tragen, dass wir sagen, ich lebe, und wenn ich sterbe, ich lebe. Das Leben in uns ist nicht zu vernichten. Siehe, wir leben. Das Wort Zao, woher das Wort Zoe kommt, gestattet mir diese eine Bemerkung, heißt immer wieder aus schwersten Nöten herausgerissen werden. Daher kommt dann das Wort Leben, das Wort Gottes Leben ist ein Herausreißen aus schwersten Nöten und Ängsten und Unvollkommenheiten in herrlichste Vollendung. Und da stehen wir drin. Ja, was sind wir jetzt? Wir sind nach Leib und Seele Sterbende, die hingerichtet werden. und sind dem Geiste nach Lebende, die das Leben Gottes in sich tragen. Christus lebt in mir. Gottes ureigenes Leben, was er lebt, was er denkt, was er fühlt, was er will, das lebt in uns, das braust in uns, wie eine heilige Woge, wie eine göttliche Flamme, meine Freunde. Und das ist die Spannung unseres Lebens. Das ist die Spannung der Wahrheit. Nach außen hin, na, der wird auch immer älter, und das wird ein altes, hutzeliges Weibchen, und die gehören nicht mehr gut und sehen und so weiter. So beurteilt man uns von außen und beurteilen wir uns von außen. Und das stimmt, und dazu sagen wir ja und sind einverstanden, aber gleichzeitig, wenn auch der äußere Mensch zerfällt, wird der innere erneuert, immer neuer, immer strahlender, immer gottgemäßer. Durch den Glauben, durch das Wort, durch das Gebet, durch das Lieben, durch das Segnen, durch das Dienen, durch das Brotbrechen und viele andere Kanäle, die ich jetzt nicht aufzählen will. Das war das dritte, die dritte Spannung. Und jetzt kommt die vierte. Als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Ich habe vorhin gesagt, die Züchtigung hat in damaliger Zeit eine ernste, beinahe grausame Rolle gespielt. Man braucht nur einmal nachzulesen in den alten zeitgenössischen Darstellungen, wie zum Beispiel ein durchgebrannter Sklave, wie der behandelt wurde. Wenn man das einmal verstanden hat, da steht der Philemonbrief in einer wunderbaren, gewaltigen Tiefe vor uns. Der Philemonbrief, der zeigt nämlich im tiefsten Grunde, wie Gott und sein Sohn zu uns eingestellt sind und zur ganzen Schöpfung. Aber ich kann das jetzt auch nicht andeutungsweise sagen, das wäre eine Abendstunde für sich. Ich will nur so viel sagen, dass ein Sklave, wenn er durchgebrannt war, als Räuber galt, denn er hat sich selbst als Eigentum seinem Herrn entrissen und wurde damals mit schweren Strafen bedacht, mit Einbrennungen von Zeichen in die Stirne oder auf die Brust, oder mit Tafeln, die angeschmiedet wurden, eiserne Tafeln, oder mit Hieben, die oftmals bis zum Tode führten. Diese Züchtigungen führten oft bis zum Tode, auch bei Kindern. Auch die Züchtigung der Kinder war damals viel strenger als bei uns. Dass wir keine Züchtigung mehr haben, wenigstens wir im Westen, daran gehen wir ja zugrunde. Bei uns wird dauernd gerufen, Jugendschutz, Jugendschutz, die Jugend muss geschützt werden. 15, 16, 17-Jährigen, die dürfen nicht samstags verkaufen, die müssen frei sein. Die müssen geschützt werden. Die brauchen doch ihre Energien zum Tanzen und zum Rauchen und Trinken und Unzucht, brauchen die ihre Energien, die muss man schützen, die Kinder. Nein, nicht Jugendschutz, sondern Jugendzucht. Die Jugend wird unter die Zucht, wer seinen Sohn lieb hat, der züchtigt ihn. Und daran gehen wir zugrunde, und dieses zugrunde gehen ist schon viel weiter gediehen, ist schon bald in Fäulnis übergegangen. Das ist eine ernste, erschütternde Sache. Ich habe auch hier schon einige Mal von der Abschaffung der Todesstrafe gesprochen, als von einem Zeichen des totalen Zerfalls, des Beschleunigens des Untergangs. Aber davon will ich jetzt nicht reden. Ich will nur das sagen, wir sind nach außen hin gesehen wie Kinder und Verbrecher, die gezüchtigt werden. Meine Züchtigung ist jeden Morgen neu, sagt Hiob. Und ihr sagt, hier ist keiner in unserem Raum, der nicht schon gesagt hat, warum muss ich so etwas erleiden? Warum muss ich sowas durchmachen? Warum muss ich solch einen Jammer, solch eine Plagerei, solch eine Schinderei, solch eine Qual erdulden in Krankheit und in Familientragödien und im Umgang mit Menschen? Warum muss ich solch einen Demütigungsweg sehen und werde so gequält? Ist das, sollte mein Leben eine einzige Qual sein? Hat das überhaupt noch Sinn? Wer hat auch nicht so gesagt? Von den Älteren alle. Sogar Kinder reden schon so. Wir tiefer greifen. Das habe ich auch schon gesagt. Mein lieber Bruder und Freund Geier, mit dem ich 35 Jahre arbeitete, hat oft gesagt, soll dann mein Leben eine einzige Qual sein? Sag ich, nein, du hast ja so viel Herrlichkeit in dir. Ach ja, es ist wahr, ich schäme mich ja, sagte er dann. Habe ich oft erlebt. Also noch einmal diese vierte Spannung, die lautet Gezüchtigte, das heißt solche, die wie Kinder bestraft werden, wie Verbrecher behandelt werden, obgleich wir gar keine Verbrecher sind. Habt ihr doch den Eindruck, ich gehe durch so viele Spannungen und Enttäuschungen und verhaftet sein und gequält werden, wie Gezüchtigte, das ist die eine Seite.
Und wenn wir zu diesen mancherlei Züchtigungen und Demütigungen und Enttäuschungen und Liebesabbrüchen und so weiter, wenn wir dazu Ja sagen, dann leuchtet uns auf. Wir werden aber nicht getötet. Man kann das, was wir in uns tragen, an strahlendem Gottesleben, an Hoheit, an Herrlichkeit, an Würde, was die Schrift uns zuspricht und was wir im Glauben nehmen dürfen, was allen Verstand übersteigt und so die Wortgefäße nicht ausreichen, das dürfen wir festhalten und das kann man uns nicht nehmen. Und wenn man uns totschlägt, wenn man uns totschlägt, kann man das nicht nehmen. Und wenn man uns hinrichtet und erschießt, kann man uns das nicht nehmen. Freunde, das ist etwas, das ist etwas. Ich denke an die vielen, die in den KZ-Lagern gestorben sind, mit einem Halleluja auf den Lippen, mit einem Wort Gottes, das sie über den Hof der Gefangenen schrien, wie sie heruntergezerrten, wie ein Vieh ermordet wurden. Aber nicht nur in den KZ-Lagern, auch in anderen Ländern kommen solche Dinge vor. Wir sind Gezüchtigte, wir Kinder und Verbrecher behandelte. Aber wir sind unausrottbar. Man kann sie nicht umbringen, diese Frommen. Ich weiß von einem Gespräch von irgendeinem hohen politischen Funktionär irgendwo, der hat gesagt, wir können den Frommen nicht beikommen. Wenn wir ihre Kirchen schließen, dann gehen sie in die Säle. Und wenn wir ihnen den Gottesdienst den Sälen unmöglich machen, gehen sie in die Zimmer. Und wenn wir sie da nicht sich versammeln lassen, dann gehen sie in die Wälder und in die Höhlen. Und wenn wir sie da rausholen und bringen sie um, dann sind sie ja bei dem, zu dem sie gehen wollen. Denkt einmal, das ist so, ich weiß es aus sichersten Quellen. Das hat irgendwo ein hoher Funktionär gesagt. Dann sind sie ja, wenn wir sie umbringen, dann sind sie bei dem, zu dem sie wollen. Dann haben wir sie ja auf kürzestem Weg dahin gebracht, wo sie hinwollen. Ist das nicht ein wunderbares Zeugnis? Ist das nicht ein prophetisches Zeugnis? Meine Freunde, also, bist du bereit, heute Abend umgebracht zu werden? Sag nicht so laut ja. Ich sage oft, wenn du die Wege Gottes siehst und bist begeistert und sagst, ja, dann nimm dich Gott beim Wort. Nimm dich Gott beim Wort. Wir haben jetzt vier Parallelen gesehen. Ich nenne sie noch einmal, wir sind Verführer, 8b, und doch Wahrhaftige. Wir sind Unbekannte und Wohlbekannte, von denen man einmal später sagen wird, jawohl, das sind die Echten. Man wird hinterdrein merken, wie der Herr uns geliebt hat und das Wort niederfallen, unsere Feinde werden niederfallen. Das heißt nach dem Urtext, bitte nicht erschrecken, anbetend niederfallen. Ich sage nicht, dass die uns anbeten, das nicht, aber es heißt einzig beugen, auf die Knie gehen zum Zeichen der Verehrung. Das wird hinterdrein geschehen, heute nicht, aber dann. Unbekannte und Wohlbekannte, Anerkannte. Drittens, sterbende Menschen, die absterben, die wie einer sind, der zur Hinrichtung geht, dem gar nichts mehr übrig bleibt, der gar nichts mehr vom Leben hat. Ein Mensch, der zur Hinrichtung geht, der hat ja seine Henkersmahlzeit bekommen, der hat nichts mehr vom Leben. So sind wir geachtet. Hat mir mancher gesagt, was, sie rauchen nicht, sie trinken nicht, sie gehen nicht ins Kino, sie haben keine Freundin, sie haben das nicht. Was haben sie denn vom Leben? Hat mir mancher gesagt. Ich habe euch ja mal erzählt, wie mir das ein Redakteur der Heimatzeitung meiner Stadt von Worms entgegenhielt. Ja, meine Freunde, das ist die Spannung göttlicher Wahrheit, in der wir drinstehen. Wir stehen nicht auf der einen Seite, bei uns ist alles Schokoladenpudding mit Schlagsahne. So ist es nicht. Wir stehen in einer unerhörten Spannung und werden einmal von der einen Seite angezogen und dann werden wir wieder zu der anderen Seite hingeführt und stehen in einem Rhythmus, sodass sich beide Spannungen, das Leid und die Herrlichkeit, gegenseitig aufheben und wir in Bewegung bleiben. Genau wie die Sonnen und die Monde, die dort kreisen, würden ohne diese Spannungen, ohne die Zentripetalkraft, die Zentrifugalkraft, diese beiden entgegenwirkenden Kräfte, würde alles zugrunde gehen. Aber durch diese entgegenwirkenden Kräfte werden sie im Gang und im Leben, im Leuchten erhalten. Und so geht es mit uns. Du brauchst beides, Bruder und Schwester. Du brauchst all die Niedrigkeit und all die Angst. Du brauchst all die Demütigung. Und brauchst all das, was die Welt von dir hält. und brauchst das Urteil, das du aufrichtig vor Gott aussprichst. Ich bin ja ein elender Dreck. Was will ich mich denn gegen andere erheben und beleidigt sein? Du armer, trauriger Bursche. Oh, das habe ich meinem alten Adam schon vorgehalten. Ja, aber der Kerl ist nicht auszurotten. Ja, aber der Christus in mir ist stärker. Gott sei Lob und Dank. Meine Brüder, ich habe gesagt, wir haben gesehen, Verführer und Wesenhafte oder Wahrhafte, Unbekannte und Wohlbekannte und dann Sterbende, Absterbende auf dem Weg zur Hinrichtung und Lebende, die das Gottesleben in sich tragen. Gottes ureigenes Leben ist hier auf der Erde, nicht in den Steinen, nicht in den Tieren und Pflanzen, auch nicht in dem Menschen, in dem natürlichen Menschen, in seiner Kunst und in seiner Politik und in dem Rausch und Zauber seiner Musik. Da ist nicht das Gottesleben drin. Das Gottesleben ist in dir und in mir. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, das Gottesleben. Brüder, das ist unerhört. Und in dem Maße, wie wir uns als Absterbende und solche erkennen, die hingerichtet werden, die hier auf Erden gar nichts mehr wünschen, in dem Maße strömt und strahlt und leuchtet das Gottesleben in uns hinein, ergießt sich in unser Herz, in unseren Geist, in unsere Gedanken, Traum und Innenwelt in wunderbarer Weise. Das ist die Spannung unseres Lebens. Das sind die Spannung göttlicher Wahrheit. Ich gehe weiter, oder ich habe auch das vierte schon an, dann kann er sich doch nur in der Zeit freuen, wo er nicht traurig ist. Nein, nein, wenn man traurig ist, und das ist die Grundhaltung als Geschöpf, denn alles Geschaffene steht unter der Traurigkeit und unter der Angst. Ich habe euch oft das Wort genannt, es ist wie ein Schlüssel, es ist fast wie ein Zauberwort. Kreatur ängstet nur. Das heißt, allem Geschaffenen wohnt als Grundsubstanz die Angst inne. Alles, was geschaffen hat, steht in der Angst. Hier dieser schöne Raum, der steht in der Angst. Jeder entstehende Riss ist ein Zeichen seiner Angst. Der Druck dort oben, nach statischen Berechnungen dargestellt, ist ein Stück Angst. Die Sterne da oben sind in der Angst. Die Gräber drunten sind in der Angst. Jedes Tier steht in der Lebensangst. Im Meer haben die kleineren Lebewesen bis zu dem Plankton und zu den Schwebestoffen leben in der Angst, von der nächstgrößeren verschlungen zu werden. Und im Wald steht jedes Blümlein und jedes niedrige Büsch in der Angst, von den großen Bäumen abgeschnitten zu werden, von Licht und Luft und zu sterben, abzusterben. Und das geschieht ja doch auch. Das sehen wir doch im Tannenwald zum Beispiel, dass da Stämme sind, von denen die unteren Zweige und Äste abgestorben sind. Alles Natürliche steht in der Angst. Und solange ein Mensch noch ein natürlicher Mensch ist, der kann noch so großspurig tun, dem sagen wir, Freund, in der Tiefe deines Herzens hast du Angst. Und deine Gier nach Genuss ist nichts anderes als der Versuch, diese Angst zu beseitigen. In der Welt, im Kosmos, habt ihr Angst. Denn der Kosmos ist das Weltsystem in seinem gefallenen Zustand. In der Welt habt ihr Angst. Da gibt es denn kein Mittel, da rauszukommen aus der ewigen geheimen Angst, die man gegenseitig verbirgt, vor der man sich versteckt. Doch, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich bin stärker als der Kosmos, und wenn ihr mit mir Lebenskontakt habt, dann strömt euch meine Freude zu, und zwar in solchem Maße, dass meine Freude völlig in euch sei. So und nicht anders wird die Weltangst, die dem natürlichen Menschen und die jedem Geschöpf innewohnt, überwunden wird. Habt ihr mal einem Tier ins Auge geschaut? Einem Hund, einem Reh, einem Kalb? Wir haben alle Angst. Und sagt mal dann diesem Tier, du brauchst dich nicht zu fürchten. Es kommt mal eine Zeit, da ist keine Angst mehr da. Sagt mal das dem Tier, was das sich freut. Glaubt ihr, die verstehen das nicht? Habt ihr eine Ahnung? Meine Freunde, in der Welt habt ihr Angst, und der Fürst ist der Fürst der Angst. Der ist nervös, hat Wut. Lest einmal alle die Stillen nach, die über den Tod und über Satan gesagt sind. Und lest die Stillen nach von dem, was in dem Herzen Gottes und dem Herzen Christi vorgeht, durch den Heiligen Geist. Da merkt er etwas von dieser Spannung. Als Traurige, das Wort traurig heißt betrübt, geärgert, beunruhigt und gekränkt. Habt ihr auch schon geärgert? Habt ihr schon geärgert? Wisst ihr, was ihr gemacht habt, als ihr euch ärgertet? Da habt ihr euch ärger gemacht, als ihr überhaupt seid. Ihr seid schon arg genug. Ach nein, Verzeihung. Wir sind schon arg genug und sollen uns noch ärger machen? Sollen uns ärgern, da werden wir ja noch ärger. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und dieses Wort, traurige, das heißt betrübte, geärgerte, beunruhigte und gekränkte. Das sind die Bedeutungen, die ihr in jedem guten griechischen Wörterbuch nachlesen könnt. Ich sage auch, ja, ganz gebunden ans Wort, mein Zeugnis. Ich habe ja eine heilige Angst, über die Schrift auch nur einen Millimeter hinauszugehen. Ich habe aber auch eine heilige Verpflichtung, bis an das heranzugehen und in das hineinzugehen, was geoffenbart ist im Wort Gottes. Die habe ich auch. Und die wollen, das wollen wir tun. Traurig heißt betrübt, geärgert, beunruhigt und gekränkt. Und das ist der natürliche Mensch. Der natürliche Mensch ist dauernd gekränkt und dauernd beleidigt und dauernd beunruhigt und dauernd betrübt und so weiter. Das ist der natürliche Mensch. Aber wenn wir zum Glauben gekommen sind, dann bleiben wir auch so in unserer Naturanlage. Das bricht immer wieder einmal durch, aber allezeit freudig. Freudig oder glücklich oder wohlbehalten, das ist das gleiche Wort. Freudig, allezeit freudig. Wir tragen die Freude Gottes und Christi, die Freude des Heiligen Geistes in uns. Und da wird immer wieder die Trauer und das Gekränktsein und das Beleidigtsein, das Geärgertsein, das Betrübtsein und das Beunruhigtsein, das wird dann immer wieder verschlungen von der großen Gottesfreude und dem tiefen Gottesfrieden. Frieden, das ist ja wieder in Harmonie sein. Frieden heißt ja wieder miteinander reden. Frieden heißt ja, nach dem das war eine griechische Erklärung, nach dem Hebräischen heißt es ja unversehrt sein, in völliger Harmonie. Ja, das ist die Spannung Nummer 5, traurige, aber allezeit freudig. Dass meine Freude völlig und allezeit in euch sei. Also ihr lieben, betrübten, verärgerten, unruhigen, gekränkten Menschen, ich hätte beinahe gesagt, ihr gekränkten Leberwürste, ist wahr, das versteht man besser, das ist volkstümlicher, es besteht die Möglichkeit, dass wir aus dieser Betrübnis und dieser Kränkung, mit der wir uns und andere elend machen, es besteht die Möglichkeit herauszukommen, indem unser Lebenskontakt, unsere Liebeshingabe an Christus so eng, so innig wird, unsere Liebe, die sich äußert im Gebet, im Danken und Loben, die sich äußert in der Liebe zum Wort, dass wir das Wort inniger, verlangender lesen, die sich äußert im Zeugnis, in dem Dienst und im Schweigen und Segnen. Diese Liebe, die kann so stark werden, dass die Freude alle Zeit in uns wohnt. Wir sind also zugleich traurige und alle Zeit sich Freuende und sind in diesem Spannungsfeld in göttlicher Wahrheiten im Blick auf unser Leben. Verstehst du dich jetzt besser? Verstehst du jetzt auch deine Freunde und deine Feinde besser und deine Nachbarn? Wie kann denn ein Mensch, der nicht errettet ist, immer fröhlich sein? Verlange doch von dem kein freundliches Guten Morgen, der kann ja gar nicht. Sage ihm, wo die Freudenquelle ist. Sage ihm, wie er segnen und lieben kann. Sage ihm, wie sein Angesicht leuchtet und strahlt. Sage es ihm, verhilf ihm dazu. Aber sei nicht beleidigt, dass der dich nicht freundlich grüßt. Das kann der ja gar nicht. Der ist ja doch alle Zeit, der ist ja doch fortwährend betrübten, geärgerten, beunruhigten, gekränkt. Das sagt doch die Schrift. Dem fehlt doch der andere Pol, der ist noch nicht bipolar geschaltet. Der ist noch einpolig aus Verderben Satans eingestellt. Und der zweite Christuspol, der stärker ist, den Sieg behält, den kennt er noch nicht. Wie kann er denn da so sein, wie du es gern wünschst? Brüder, wollen wir das verstehen? Wollen wir ein weites Herz und ein tiefes göttliches Verständnis haben. Ich habe noch ein sechstes und siebtes zu sagen. Das sechste lautet nach unserer Schrift, die traurigen und allezeit freudig, betrübt, ärgerlich, gekränkt, nein, die Armen, ja, die viele reich machen. Die Armen, das Wort arm, das hier steht, kann auch heißen arme Bettler, als arme Bettler, die aber viele reich machen. Stimmt euch vor, da ist ein armer Bettler, der hat gar nichts. Ein armer Bettler. Und der macht viele reich. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist doch im Irdischen ein Unsinn. Man könnte sagen, ein Blödsinn. Aber ich will mich versündigen, ich habe eine heilige Angst. Im Geistlichen ist das so. Je ärmer du in dir bist und entsprechend die göttlichen Reichtümer einziehst, in dich aufnimmst, umso mehr kannst du ohne Wissen und ohne Wollen andere reich machen. Ich habe euch ja manches Erlebnis auch von mir erzählt, manches Zeugnis im Luftschutzkeller, wo Spötter und gottlose und brutale Menschen, die mich auf der Straße nicht kannten und sahen, wo die sagten, gestatten Sie, darf ich Ihren Mantel anrühren. Da habe ich so einen Frieden, da fühle ich mich so geborgen. Das habe ich gar nicht gewusst. Sag ich, natürlich, Sie dürfen sogar Ihre Hände in meine Manteltasche stecken. Komm, stecken Sie es rein, habe ich dem gesagt. Ja, wir sind Arme in uns. Aber wir machen viele reich. Viele reich. Von uns strahlt etwas aus, was wir gar nicht wissen. Es ist ein Glück, wenn wir nämlich die Aura, die Ausstrahlung des in uns wohnenden Christus, die Engel und Dämonen sehen, die auch manche Tiere sehen, sogar es gibt manche Menschen, ich habe Menschen aus dem Osten kennengelernt, aus Lettland, Livland und von der Gegend, die haben einen Blick gehabt für die Aura bei manchen Menschen. War mir sehr interessant, was die gesehen und beobachtet haben. War mir natürlich auch meiner Eitelkeit interessant, mal zu hören, was sie bei mir gesehen haben. Ja. Und da haben sie etwas gesagt, was ich auch weiß. Ich weiß, wenn ich todmüd und elend bin, und kaum vom Stuhl aufstehen kann vor einer Versammlung, wenn ich eine Nacht kaum geschlafen habe und viele Aussprachen habe und sehr müde bin und ganz elend, ich weiß in dem Augenblick, wo ich meine Bibel aufschlage, in dem Augenblick, wo ich die Versammlung sehe, dann weiß ich, dass eine Kraft und Freude mich erfüllt. Und das haben sie gesehen. Sie haben gesehen, in dem Augenblick, wo ich da stand, da haben sie die Aura gesehen. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Ich will am Wort bleiben und sagen, wir sind, ohne dass wir es wissen und wollen, Menschen, die Reichtümer, Licht, Lösung, Freude in andere Wesen und Welten ausstrahlen. Wo der Fuß Christi ging, da war Segen. Deshalb werden auch die Füße gesegnet und werden die Füße glückselig gepriesen. Das ist etwas. Ich habe mit Ergriffenheit zum Beispiel gestanden an dem Schreibtisch, der ja verbrannt ist, wo Goethe seinen Faust schrieb. Da habe ich mit einer Ergriffenheit gestanden, hat mich tief bewegt. Ich habe nur einmal einen ähnlichen Schreibtisch noch gesehen, so klein, so arm, armselig, ein kleines Tischchen. Dann habe ich gesehen bei Professor Dr. Heim, dem großen Theologen von Tübingen, der hat auch so einen. Der hat mich einmal eingeladen und das war mir ein tiefes Erlebnis, ganz ähnlich. Wie viel mehr ist das gesegnet, nicht wo der Faust geschrieben wurde oder wo Heim seine wissenschaftlichen Bücher schrieb, sondern der Ort, wo Gottes Kinder sind, wo du gehst, wo du stehst, da strahlst du ohne Wissen Licht und Glanz und Reinheit und Kraft und Friede und Freude aus. Und es gibt Wesen und Welten, die merken es. Menschen, die merken vielleicht nichts, die merken es. Wir sind auch nicht nur ein Strahlen, sondern wir sind auch ein Geruch. Den einen ein Geruch des Lebens zum Leben und den anderen ein Geruch des Todes zum Tode. Und wenn einer fromm ist, da sagt ein Gottloser, den Kerl kann ich nicht riechen. Ja, das stimmt, das stimmt. Geheiligte Sinne. Brüder, was wissen wir so wenig physikalisch und physiologisch und psychologisch über den Menschen, über das Wunder des Menschenkörpers. Du weißt gar nicht, wer du bist. Du weißt erstens nicht, was für ein armer Tropf du bist. Und ich weiß es auch noch nicht ganz. Das weißt du noch nicht. Sonst wärst du nicht so stolz und beleidigt und gekränkt. Du weißt zweitens nicht, wie reich du bist. Wie begnadet du bist. Du weißt nicht, dass Gottes ureigenes Leben in dir lebt und wohnt. Und wie geadelt du bist. Wie jeder, wie die höchsten Engel und Geisterfürsten staunend auf dich, du armer Tropf, auf mich, armen Tropf, blicken. Das lehrt nämlich die Schrift. Und beides gehört zusammen. Brüder, das müssen wir sagen, das ist das Evangelium im Vollmaß. Das löst uns, das hilft uns, das demütigt uns und das hebt uns empor über alles Geschaffene hinüber, ohne dass wir hochmütig werden. Ohne dass wir hochmütig werden. Arme, die viele reich machen. Oder wie ich vorhin übersetzte, Plutokraten göttlicher Reichtümer. Ein Plutokrat ist einer, der durch den Reichtum, der im Innen wohnt, herrscht. Das ist ein Plutokrat. Kratein und Plutos kommt das Wort. Wunderbares Wort. Das sind wir. Wir sind die Plutokraten göttlicher Reichtümer. Und wenn wir die Ärmsten wären, und wenn wir gar nichts hätten, denn wir haben die höchsten Schätze, wir haben Christus, wir haben Gottes ureigenes Leben und sind Arme, die viele reich machen. Nicht alle, vorläufig, aber viele. Und jetzt komme ich zum siebten und letzten, meine Brüder. Wir sind Besitzlose. Das Wort heißt, die gar nichts ihr eigen nennen, die innerlich bewusst alles losgelassen haben. Es kann einer mit 5 Pfennig in der Tasche sich was einbilden auf sein Kapital. Und kann einer ein vielfacher Millionär sein und sagen, ich will all den Dreck hinter mir lassen, ich will heim zum Herrn. Ja, beides ist möglich. Als ich ein Junge war, kleiner Junge von 6, 7, 8 Jahren, da waren 2 Pfennig, ein 2 Pfennig Stück. Das war, also 1 Pfennig war Geld. Und 2 Pfennig, das war schon viel Geld. Und ein Fünferle oder ein Zehner, oh, das war eine Masse Geld. Heute ist ja anders. Heute, die Jugend ist ja heute anders erzogen. Die schmeißen ja mit 5 und 10 Markscheinen um sich. Kinder. Meine Freunde, wir sind die Besitzlosen. Das heißt, die innerlich bereit sind, alles herzugeben und alles loszulassen. Das ist der Besitzlose. Aber dadurch, dass wir Besitzlose zu sein bereit sind, dass wir sagen, Herr, nimm hin, ich gebe dir, wenn du meine Gesundheit haben willst, nimm sie hin, wenn es dir wohlgefällt, dass ich jetzt 2 Stunden mit Zahnschmerzen auf dem Lager liege, ehe ich einschlafen kann, und es halb eins wird, bis ich einschlafen kann. Wenn es dir wohlgefällt, dann will ich es dankbar nehmen, weil es mir zum Besten geht. Glaubt ihr, dass es so dumme Kerl gibt, die so beten und reden? Ich könnte euch einen zeigen. Ich könnte euch einen zeigen in diesem Lauf. Ich verrate es aber nicht. In dem Maße, wie wir bereit sind, Ja zu sagen, auch zu den peinlichsten Wegen Gottes alles herzugeben, in dem Maße werden wir, ich will es mal so übersetzen, alles Besitzer. Die Elberfelder Übersetzung heißt alles besitzend. Aber das Wort, das ist viel tiefer und weiter, das heißt alles innehaben, lenken, leiten, dirigieren, gewinnen, bezähmen, beherrschen und vollenden. Das sind die Bedeutungen. Dazu hat uns Gott gesetzt, als Glieder am Körper des Christus, weil er durch seinen Christus Freunde und Feinde völlig gewinnt, bezähmt, beherrscht, überreich macht. Das ist noch mehr als reich machen. Reich machen ist eine Sache, die man einem zueignet. Aber einen gewinnen, das heißt sein ganzes Herz, sein ganzes Leben bekommen. Und so sind wir Besitzlosen alles Besitzer. Besitzlosen sind die alles Besitzer. Das ist ja eine komische Sache, aber das steht da. Tut mir leid, das steht da. Die Nichtshabende, die Nichtshaber sind die alles Besitzer. So steht es da. Meine lieben Brüder, ich habe versucht, in 7 Linien euch die Spannung zu zeigen, in der wir stehen. Und diese Spannung, die wirkt, wenn wir die beiden Seiten sehen und wenn wir die Zweck- und Zielbestimmung Gottes erkennen, die wirken lösend, dahin lösend, dass wir nicht mehr klagen und jammern und wimmern, sondern Ja sagen zu den Demütigungen und Ängsten unseres Lebens. Ja, ja, Vater, ja, wenn es dir wohlgefällt, ja, ja, Vater, also war es wohlgefällig vor dir, so hat es der Herr gehalten. Und wenn wir dieses Ja zu unserer Niedrigkeit und Armut und Unvollkommenheit und unseren Spannungen und Enttäuschungen und Nöten, durch die wir hindurchgehen, durch die wir hineinsterben und durch die wir hindurchsterben und aus denen wir wieder heraussterben, wenn wir dazu Ja sagen, dann schließt sich im selben Maße das andere auf, was wir wesenhaft sind und sein werden. Und wir brauchen den Blick und brauchen das Ja an die beiden Seiten. Die meisten Menschen, die wollen einpolig leben. Sie sagen, die Verbrecher, die werden gequält und bestraft und die dürfen keine gute Stunde mehr haben, die in den Gefängnissen und Zuchthäusern. Steht Ihnen ganz recht. Aber wir wollen ganz unangetastet sein. Keine Krankheit, kein Leid, kein Schmerz, keine Enttäuschung. Wir wollen anerkannt und geliebt und geachtet sein, wie sich das gehört und so weiter. So wollen wir. Dabei geht man zugrunde in dieser hochmütigen Einpoligkeit. Sondern wir stehen im Spannungsfeld, im Kraftfeld der Mitte und brauchen beide Pole. Und ich schließe mit meinem ersten Satz, den ihr jetzt viel besser versteht. Je mehr wir den Mut haben, unsere eigenen Niedrigkeit, Verdorbenheit, Armseligkeit und Unfähigkeit ins Gesicht zu sehen und Ja zu sagen, umso mehr strömt uns die Kraft und das Licht und der Glanz und die Würde und die Herrlichkeit Gottes zu. Und wir stehen, solange wir in Fleisch und Blut sind, noch im Spannungsfeld. Wir werden einmal in einer Ellipse dem einen Pol und dem anderen Mal dem anderen Pol näher gebracht. Aber wir bleiben im Leben und bleiben in Bewegung und bleiben auf dem Weg zum ewigen Ziel. Wie wunderbar ist Gott. Er sei gepriesen, dass er uns hineingestellt hat in das Spannungsfeld der Mitte, in die Harmonie, in das Gleichgewicht der Wahrheiten, in die entgegenwirkenden Kräfte. Er sei gepriesen für das Heil und die Herrlichkeit und die Segnung und die Kräfte und die Wonnen und Wunder, die in unvorstellbarem Maße sich an uns auswirken, über alle Ewigkeiten hinaus. Ein Jauchzen, ein Jubilieren, das nicht gesagt werden kann. Er sei aber auch gepriesen für all die Demütigungen und Spannungen und Leiden, für all das Drunterbleiben, für all den täglichen Kleinkram, für all den Kampf in der scheinbar so sinnlosen Mühsal des Lebens. Für all das sei er auch hochgelobt und gepriesen. Wir brauchen es genauso notwendig wie das andere. Wenn die Schleuderkraft stärker ist als die Anziehungskraft, gibt es eine Katastrophe. Und wenn die Anziehungskraft stärker ist als die Fliehkraft, da gibt es auch eine Katastrophe. Wer nur im Negativen steht, wer nur Leid und Brandopfer da und Sterben und Verzichten und Schweigen und Dulden, nur das und nur das hört, der wird schwermütig. Ich kenne solche Menschen, die zu mir kamen, viele, und sagten, bitte, leg mir die Hände auf, dass die Herrlichkeit des Christus mein Leben durch Blüten erfüllt. Ich gehe zugrunde. Bedeutende Professoren haben das gemacht. Treue, einfache, schlichte Gärtnergehilfen haben das getan. Das brauchen wir. Wenn wir nur das Negative haben, gehen wir zugrunde in Schwermut und Selbstmordgedanken. Und wenn wir nur das Positive hören, da werden wir Schwärmern, Fanatikern, Fantasten. Dann sind wir in einer anderen Welt. Wir brauchen beides und deshalb noch einmal von der Spannungsweite, von den Spannungen göttlicher Wahrheiten, die beide notwendig sind, dass wir das Hochziel unsagbarer Herrlichkeit erreichen. Du und ich und alle die Seinen. Und dann Israel und dann die Nationen und dann die Engelwelten und die Totenreiche und zuletzt das ganze All. Das ist das Programm Gottes. Das hat er beschworen. Das erreicht er. Dahin kommt er. Und wir dürfen als Erstlinge seine Mitarbeiter sein. Wie groß und wunderbar. Gelobt sei sein Name. Wir wollen beten. Wir danken dir, oh Gott und Vater, dass du uns in ein solch unerhört spannungsreiches Leben der Armseligkeit und des Bankrotts und des totalen Zerbrechens und der vollständigen Demütigungen hineingestellt hast. Wie haben wir uns gewehrt dagegen? Wie haben wir uns verteidigt? Wie haben wir unsere Ankläger angeklagt? Wie töricht waren wir und haben uns Herrlichkeiten beschnitten und verunmöglicht durch unsere Torheit? Ach Herr, ich habe es oft getan, ich schäme mich vor dir, hier vor dieser großen Versammlung. Und wir haben es alle getan, weil wir uns zu wenig kennen und so wenig den Mut haben, den Totalbankrott anzusagen und in diesem Totalbankrott zu bleiben. Aber wir danken dir, dass du uns in dem Maße auch aufgeschlossen hast, wer wir sind, als die Glieder des Körpers Christi, als die Ausführungsorgane seiner kommenden Weltbeherrschung und Weltverklärung. Herr, zeig uns auch das, dass wir als Traurige alle Zeit uns freuen, dass wir als die Armen in Wahrheit die Plutokraten sind und dass wir als die Gezüchtigten nicht zum Tode gebracht werden und das Leben in uns nicht ertötet werden kann. Zeig uns all diese wunderbaren Dinge und lass sie, wenn wir sie brauchen, so lebendig werden, dass unser Leben ein hingegebenes Leben, ein von dir erfasstes, erfülltes, geströmtes Leben wird. Herr, segne uns dazu. diese Minuten, die wir jetzt beisammen waren, und segne uns durch den morgigen Tag, den Nachmittag und den Abend, und lass uns Menschen sein, von dir erfasst und erfüllt und von allem entleert, die alles im Tode halten und preisgeben, was du nicht bist und dich nicht meint. Gesegnet, gebenedeiet sei dein wunderbarer Name, O Gott und Vater in Christo Jesu. Amen. Amen.